Okay, perfekt. Dann haben wir jetzt alles eingerichtet. Ich freue mich, mit euch zu starten und ich werde zu Beginn noch einmal beten. Ja, danke, Herr, für diese Möglichkeit, dass wir hier im Jugendurlaub sein dürfen. Danke, Herr, dass wir dein Wort haben und ja, du siehst unser Anliegen, dass wir jetzt ja, im Bewusstsein deiner Gegenwart in dein Wort schauen wollen und wir bitten dich, dass du redest, Herr. Rede mächtig durch dein Wort, wirke durch deinen Geist, gib mir deutliche Worte. Und ja, segne du jetzt diese Zeit. Amen. Ja, Gottes Schöpfung, seine Vorstellung, unser Versagen, das ist das Motto oder das grobe Thema von diesem Jugendurlaub. Und ich möchte in das heutige Thema richtig knallhart reinsteigen. Und zwar möchte ich zu Beginn eine richtig persönliche Frage an dich erstmal stellen. Und dass man die auch wirklich ernsthaft beantwortet, könnt ihr, vielleicht habt ihr was zum Schreiben mit, auch das Aufschreiben, die Antwort, wenn nicht, dann einfach im Kopf. Die Frage ist folgende: Wer bist du? Und zwar beantworte bitte die Frage für dich, ohne halt deinen Namen zu nennen. Wer bist du? Was macht dich besonders? Was macht dich wertvoll? Wer bist du? Da gehen wahrscheinlich gerade einige Dinge durch den Kopf. Könnte man vielleicht diese Frage mit der Schule oder dem Beruf beantworten? Zum Beispiel, ich bin Schüler oder ich bin Azubi oder ich arbeite in dem Beruf. Dann hast du dir vielleicht gedacht, das trifft es jetzt irgendwie noch nicht ganz so, ganz direkt. Ich bin ja irgendwie doch mehr als nur halt die Schule oder die Ausbildung oder die Arbeit. Ja, dann hast du vielleicht gedacht, ja, vielleicht irgendwie das Hobby oder irgendwas, was ich besonders mag. Das zeichnet mich dann so zusammen mit dem ersten Begriff zusammen aus. Also zum Beispiel, ich bin Azubi und ich mag Motorradfahren. Das ist dann irgendwie, wer ich bin. Also ich bin Motorradfahrer, ich bin Schüler. Ist das dann meine Identität? Dann denkt man, das trifft es vielleicht irgendwie ganz doch nicht. Und man überlegt weiter und baut sich irgendwie Verbindungen auf. Ja, ich bin vielleicht mit der Person befreundet. Also ich bin entweder ein Freund oder eine Freundin vielleicht für jemanden. Das zeichnet mich auch aus. Oder irgendeine Charaktereigenschaft, die auf mich zutrifft. Und so versuchen wir uns mit verschiedenen Dingen in Beziehung zu setzen, um zu beschreiben, wer wir eigentlich sind. Die Frage nach dem, wer bin ich, ist eigentlich die Frage nach der Identität. Und diese Frage, ich weiß nicht, wie es euch gerade dabei ging, die fällt einem manchmal doch ganz schwer zu beantworten, obwohl die im ersten Moment ja so leicht klingt. Und die Bibel bezieht Stellung auch zu dieser Frage, wer bin ich oder wer bist du? Die Frage der Identität wird in der Bibel beantwortet und gibt eigentlich eine klare Antwort darauf, was Gottes Vorstellung ist und wie wir darin versagen. Und ich möchte sogar noch weitergehen und sagen, eine Möglichkeit, das Evangelium, die Kernbotschaft der Bibel neu oder besser zu betrachten, ist, sie durch die Frage der Identität zu beachten. Ihr habt vermutlich schon den Turm da hinten gesehen, wie der nachts beleuchtet ist. Und so kann man das auch vergleichen. Also der Turm ist mit verschiedenen Lampen aus verschiedenen Ecken beleuchtet. Und so kann man eigentlich fast sogar sagen, die Frage der Identität ist wie so ein Scheinwerfer, der diesen Turm aus einer bestimmten Richtung sozusagen anleuchtet und verdeutlicht. Und wir möchten dies heute in diesem Thema, diesem Schein dieser Frage folgen und ja dann dadurch verstehen, wer sind wir eigentlich und ja, wie kommt dabei das Evangelium zu tragen. Und der Fokus liegt eben dabei auf der Schöpfungsgeschichte und Konkretheit, ja, die Ebenbildlichkeit des Menschen. Und schlag dazu gerne mit mir auf die Bibel. Wir möchten uns zuerst ja einen kurzen Überflug machen über die Verse, die wir vor dem Vers finden, den wir heute anschauen werden. Und ja, 1. Mose 1, das erste Kapitel der Bibel. Es beginnt mit den Worten: Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Die Bibel ja, startet ja ihre Erzählung, ihre Botschaft damit, dass der ewige Schöpfergott ja schon ewig existiert und aus dem Nix eben ja die Schöpfung kreiert. Und wie das dann im Detail sich entfaltet, das lesen wir dann vor allem in den nächsten Versen. Und ja, wenn wir uns vor allem die Verse 3 bis 5 anschauen, der erste Schöpfungstag, dann lesen wir zunächst von dem Befehl. Und Gott sprach, es werde Licht. Danach folgt ein Bericht und es wurde Licht. Dann folgt eine Bewertung. Gott sah das Licht, dass es gut war. Dann wird eine Tätigkeit beschrieben. Gott schied das Licht der Finsternis. Dann folgt eine Namensgebung. Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und schließlich wird dieser Schöpfungstag in einen zeitlichen Rahmen gesetzt. Das heißt, es wurde Abend, es wurde Morgen, ein Tag. Das ist so der erste Tag. Und diesen groben Ablauf von diesem ersten Tag, der wiederholt sich in gewisser Ähnlichkeit in den nächsten Tagen. Ganz ähnlich ist halt auch der Tag 2 beschrieben. Ab Vers 6, der Befehl, es werde eine Wölbung mit dem Wasser und es sei eine Scheidung zwischen dem Wasser und dem Wasser. Dann eine Tätigkeit, der Bericht, die Namensgebung, der zeitliche Rahmen. Es war ein zweiter Tag. Ich kürze hier ab. Genauso passiert es auch in den nächsten Tagen. Gott schafft die Pflanzen nach ihrer Art. Gott schafft Sonne, Mond und Sterne. Ein vierter Tag. Gott schafft die Tiere nach ihrer Art. Ein fünfter Tag. Und dann kommen wir jetzt zu dem sechsten Tag. Wird hier diese Parallelität aufrechterhalten zu diesen anderen Tagen oder gibt es irgendwelche Besonderheiten? Wir sind jetzt bei dem Textfokus von dem heutigen Thema angelangt. 1. Mose 1, Vers 26a, hier heißt es, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich. Nochmal, Gott sprach, lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich. Bei der genauen Betrachtung von diesem Vers fallen einem einige Besonderheiten auf zu den vorherigen Tagen. Zum einen heißt es nicht mehr, Gott schuf, Gott sprach, er tat dies, er tat das. Nein, es heißt hier, lasst uns Menschen machen. Die Form des Verbes verändert sich hier. Ein erster oder ein früher Hinweis auf die Dreieinigkeit. Eine zweite Besonderheit, es heißt nicht, lass uns Menschen machen nach ihrer Art, so wie die Pflanzen und Tiere nach ihrer Art geschaffen wurden. Nein, es heißt, lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich. Und noch eine dritte Besonderheit, es gibt noch mehr, ich springe mich auf drei. Es heißt am Ende des Schöpfungstages 6 nicht mehr ein sechster Tag, wie es vorher ein fünfter oder ein vierter Tag hieß. Nein, es heißt der sechste Tag. Von dem unbestimmten zum bestimmten Artikel. Und so finden wir in diesem ersten Kapitel ganz viele sprachliche Hinweise darauf, hier in Vers 26 passiert was ganz Besonderes. Und vor allem im Hebräischen wurden oder werden immer noch solche sprachlichen Gestaltungsmöglichkeiten ganz bewusst eingesetzt. Und ich denke auch, dass der Schreiber, vermutlich war es Mose, das auch ganz bewusst hier diesen Akzent gesetzt hat. Hier liegt der Fokus drauf. Das ist der Höhepunkt der Schöpfung. Ja, worin genau liegt jetzt aber der Höhepunkt der Erzählung? Was ist denn jetzt dieser besondere Inhalt von diesem Vers? Wo liegt hier die Besonderheit in der Erschaffung des Menschen? Das möchte ich mit meinem ersten Hauptpunkt erklären. Ich möchte diesen Punkt erklären, was Gott bereits in der Schöpfungsgeschichte dem Menschen für eine Identität gibt. Wir wollen verstehen, welchen Wert Gott in den Menschen legt. Lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich. Was bedeutet dies hinsichtlich der Frage der Identität? Gott, er definiert hier die Gott-Mensch-Beziehungen. Und zwar in verschiedenen Dimensionen kann man das betrachten. Und ich möchte genau zwei nur darauf eingehen. Der erste Punkt, was man darunter verstehen kann, unter dieser Ebenbildlichkeit, ist Herrschaft. Wie komme ich darauf? Scheint irgendwie weit hergeholt zu sein. Nun lasst uns mal gemeinsam schauen, was die Bibel, aber auch der historische Kontext dazu sagt, zu dieser Formulierung in unserem Bild uns ähnlich. Wo kommt diese Formulierung sonst noch in der Bibel oder in außerbiblischen Stellen zur Verfasserzeit vor? Ihr kennt sicherlich die Geschichte von Daniel und Daniels Freunden in den Feuerofen. Warum wurden die Männer in den feurigen Ofen geworfen? Nun, sie weigerten sich, das Bild des Königs Nebukadnezars anzubeten. Nebukadnezar hatte das Bild als Symbol seiner Macht aufgestellt und forderte Anbetung des Bildes. Dieses Bild, das hat Nebukadnezar repräsentiert. Wir wissen durch die außerbiblischen Schriften, dass Nebukadnezar nicht nur diese eine Statue aufgestellt hat, er hat ziemlich viele Statuen in seinem gesamten Reich aufgestellt. Und in einem steingemeißelten Text, den es bis heute noch gibt, da spricht Nebukadnezar selbst, dort heißt es: Ich ließ die Menschen im Libanon in sicheren Weideplätzen liegen. Ich erlaubte nicht, dass jemand sie einschüchterte, damit niemand sie unterdrücken würde. So stellte ich, und jetzt kommt's, ein ewiges Abbild meiner selbst als König auf, um sie zu beschützen. Ich vereinigte die verstreuten Menschen aus allen Ländern und schrieb meine Inschrift und setzte sie zusammen mit meinem königlichen Abbild in den Bergpässen ein, und ich errichtete für sie die Zukunft. Nebukadnezars Herrschaftsgebiet reichte bis auch in Libanon, und er kümmerte sich dort um das Volk und ist ziemlich positiv dargestellt. Ich weiß nicht, ob das wirklich ganz immer so positiv von ihm war. Auf jeden Fall hatte er dort Macht und Einfluss gehabt. Und als Zeichen dieser Macht, als Zeichen seiner Herrschaft, hatte auch dort ein Bild, ein Abbild von sich aufgestellt. Und hier wussten alle Menschen, das ist der Machtbereich von Nebukadnezar. Einer der bekanntesten Pharaonen, Pharao Ramses II., ließ auch im 13. Jahrhundert ein Abbild von sich in einen Felsen meißeln in der Nähe von Beirut. Das ist auch da die Ecke Libanon am Mittelmeer. Und obwohl der Pharao selber physisch weit entfernt war von diesem Ort, reichte seine Macht aber bis dorthin, und er zeigte durch dieses Abbild, was er dort aufstellen ließ: Hier herrsche ich. In anderen Stellen, auch ganz im Süden von Ägypten, finden wir Abbilder von Herrschern. Und gerade in einem dieser Abbilde ist eine Inschrift erhalten, da heißt es: Sein, in Klammern des Königs, lebendes Abbild im Land Nubien. Also es war zur Abfassungszeit von 1. Mose gang und gäbe, dass die Herrscher, die zu der Zeit gelebt hatten, die zu der Zeit geherrscht hatten, Bilder, Statuen von sich in den Gegenden aufgestellt haben, wo ihr Herrschaftsbereich war. Sie stellten diese Abbilder, diese Statuen auf, um zu symbolisieren: Hier herrsche ich, hier ist mein Machtbereich. Und entsprechend, wie wir das hier gerade gesehen haben, stellt auch Gott den Menschen als Abbild von ihm selbst, als Abbild von seiner Macht mitten in die Schöpfung. Der Mensch, er ist ein Zeugnis dessen, dass Gott der Schöpfer ist. Er ist Repräsentant Gottes. Er ist ein verantwortlicher Beauftragter Gottes. Er ist Verwalter des Reiches Gottes und übt Herrschaft im Namen Gottes aus. Der Mensch ist Schöpfer, Erhalter, Beschützer im Namen des Schöpfers. Und ja, die Bibel führt das auch weiter aus, wie diese repräsentierende Herrschaft aussehen soll. Direkt ziemlich danach in 1. Mose 1, 28 heißt es: Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Hier wird ein klarer Befehl gegeben, zu herrschen über die Schöpfung. In 1. Mose 2, Vers 15 heißt es dann weiter: Und der Herr, Gott, nahm die Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Also jeder Auftrag: Bewahre die Schöpfung in meinem Auftrag, in meinem Namen. In 1. Mose 12, dann wird dieser Auftrag etwas weiter und detaillierter gefasst. Dort redet Gott zu Abraham und sagt: In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Gott fasst hier diesen Herrschaftsauftrag in eine Verheißung für Abraham. In 2. Mose 19, 6, da spezialisiert Gott das noch einmal weiter und sagt zu dem Volk Israel: Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Also Israel soll ein Königreich von Priestern sein. Das ist eine allgemeine Berufung für das ganze Volk, Repräsentanten Gottes zu sein. In 2. Samuel 7 dann erwählt Gott König David und seine Nachkommen als direkte Stellvertreter Gottes auf der Erde. Und wir sehen hier, der Auftrag des Repräsentanten erfaltet sich durch den Fortlauf der Heilsgeschichte. Was bedeutet das jetzt aber für dich und mich? was bedeutet es jetzt im Allgemeinen, aber auch ja der Repräsentant eines Königs zu sein? Was hat das für Auswirkungen? Was hat das für ja, Auswirkungen auf ein Leben, wenn man ein Repräsentant ist? Stell dir vor, du lebst in dem größten und einflussreichsten Land der Erde. Es ist ein Königreich und in diesem Königreich herrscht ein König, der wirklich ein guter König ist. Er regiert gerecht, trifft weise Entscheidungen, kümmert sich um das Volk und hat dieses riesige Reich unter Kontrolle. Und das nicht aus Machtgier, sondern er ist wirklich mit voller Hingabe für dieses Volk dabei. Und stell dir vor, jetzt plötzlich bekommst du einen Brief, der sagt, der König will, dass du zunächst in seinen Hof kommst und dann wird der König dir eine Aufgabe geben. Du sollst ihn vertreten. Du sollst in seinem Namen mitregieren. Ich denke, wenn man sich da so ein bisschen hineinversetzt, würde man spüren, dass es etwas Besonderes ist. Da wird einem echt Vertrauen entgegengebracht. Da wird ja ein sehr großer Wert in einen hineingelegt. Du trittst jetzt vor anderen auf, nicht in deinem Namen, im Namen des Königs, aber deine Worte und Handlungen tragen königliches Gewicht. Du bist Teil eines größeren Plans. Dein Leben folgt jetzt einem klaren Ziel, für den König dazustehen, in seinem Auftrag die Herrschaft auszuüben. Du darfst das Beste des Königs weitergeben, seine Hoffnung, seine Gerechtigkeit, seinen Frieden, das darfst du den Leuten weiterbringen. Du bist ein Gesandter und ja, der König wird geehrt, der König ehrt dich, indem er ja, dir Verantwortung weitergibt. Und genau in dieser Art verleiht auch Gott dem Menschen eine ganz besondere Stellung. Es ist eben nicht irgendein irdischer König, nein, es ist der Schöpfer von Himmel und Erde, der sagt, ich habe dich geschaffen als mein Abbild. Du sollst mich repräsentieren. Der ewige Gott sieht dich und will dich in seinem Königreich als Repräsentanten stellen. Du sollst seine Liebe, seine Gerechtigkeit, seine Wahrheit in der Welt repräsentieren. Du trägst nämlich sein Ebenbild und spiegelst sein Wesen wider. Du bist beauftragt, ein Friedensträger sein, ein Hoffnungsschenker zu sein, ein Wahrheitssprecher. Gott macht dich nicht klein, nein, er macht dich groß in seiner Gnade. Deine Identität ist definiert durch Würde, die Gott dir zuspricht. Er gibt deinem Selbst einen Wert durch diese Formulierung, denn als ja, sein Ebenbild bist du sein Gegenüber, sein Repräsentant eben in der Welt. Das ist keine Bürde, das ist vielmehr Würde und das ist keine Pflicht, sondern das ist ein Geschenk. Begreifst du, was für einen großen Wert hier Gott in den Menschen legt und damit auch in dich? Herrschaft ist also diese erste Dimension der Identität, die Gott dem Menschen in der Beziehung zu ihm gibt. Was ist die zweite Dimension? Sohnschaft. Die zweite Dimension der Identität, die Gott dem Menschen in der Beziehung zu ihm gibt, lautet Sohnschaft. Sohnschaft, weil der Mensch in einer Beziehung mit Gott leben soll, wie eine Beziehung eines Kindes zu einem perfekten Vater ist. Auch diese Aussage möchte ich belegen mit Hilfe der Bibel. Schaut gerne hinein mit in 1. Mose 5, Vers 1 bis 3. 1. Mose 5, Vers 1 bis 3 und achtet auf die Formulierung, die wir jetzt schon in Vers 26 hatten. Dies ist das Buch der Generationenfolge Adams. An dem Tag, als Gott Adam schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. An dem Tag, als sie geschaffen wurden. Und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn, ihm ähnlich, nach seinem Bild und gab ihnen den Namen Seth. Wir sehen hier eine parallele Formulierung. Die göttliche Erschaffung Adams im Bild Gottes und die menschliche, kann man so sagen, Erschaffung Seths im Bild Adams, die werden nebeneinander gestellt. Dadurch wird die Weitergabe des Bildes durch ja, die die Linie des Menschen angedeutet, aber zum anderen wird auch hier ein Zusammenhang hergestellt, eben zwischen der Sohnschaft und dem Bild Gottes. So wie Seth der Sohn Adams ist, so ist Adam der Sohn Gottes. Hiermit ist sicherlich kein wörtlicher Sohn Gottes gemeint, wie man das vielleicht auch bei Jesus sagt. Doch der Schreiber nutzt hier eine Analogie, um eine Aussage zu treffen. Die Beziehung zwischen Gott und Adam ist ähnlich zu der von Adam und Seth. Auch das Neue Testament unterstützt dieses Verständnis. Lukas 3, Vers 38, dort heißt es zum Ende des Stammbaums von Jesu, da werden die ganzen, immer weiter die Söhne aufgeführt und zum Schluss heißt es, des Enosch, des Seth, des Adam, des Gottes. So wie Enosch der Sohn von Seth ist, so ist Adam und der Mensch im Allgemeinen der Sohn Gottes im symbolischen Sinn. Im Verlauf des Alten Testaments wird das Volk Israel dann auch als Sohn Gottes bezeichnet. In 2. Mose 4, Vers 22 und 23, da redet Mose zum Pharao. Und Mose sagt, beziehungsweise Gott sagt Mose, was er zum Pharao sagen soll. Und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, mein erstgeborener Sohn ist Israel. Und ich sage dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Später entwickelt sich dieses Thema der Sohnschaft auch noch weiter, besonders im Bund Gottes mit David. In 2. Samuel 7, Vers 12 bis 14 sagt Gott durch den Propheten Nathan zu David, wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachwuchs, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinen Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein, er soll mir Sohn sein. Wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder züchtigen. Gott von seiner Seite aus erfüllt diese perfekte Vater-Kind-Beziehung. Das entfaltet sich durch die gesamten biblischen Geschichten hindurch. Gott lebt auch diese Beziehung ganz direkt aus mit Adam und Eva. Später dann in Kapitel 3 lesen wir, wie Gott in dem Garten wandelte und es wird impliziert, dass er dies auch ja durchgängig wiederkehrend getan hat. Er lebte in Gemeinschaft mit Adam und Eva. Denn der Mensch ist nämlich zur Gemeinschaft geschaffen und berufen. Lass uns mal über diesen Punkt der Sohnschaft ein bisschen nachdenken, was das bedeutet. Stell dir vor, du hättest einen perfekten Vater. Du wachst mit dem tiefen Wissen auf, du bist gewollt. Du bist geliebt. Er liebt dich wirklich ohne Vorbehalt und du darfst zu ihm jederzeit kommen mit all dem, was du hast, mit deinen Ängsten, ja, ohne Maske, ohne Scham. Stell dir vor, dein Vater kommt zu dir und sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wirklich Freude, mit dir zu reden, zu verstehen, wie es dir geht, was du denkst, was du tust. Du bist sein Erbe. Du bist Erbe seiner Güte, seiner Wahrheit, seiner Kraft. Das, was ihm gehört, das alles teilt er mit dir. Du trägst sein Wesen in dir und die Menschen spüren etwas vom Herz deines Vaters in dir. Wenn du Fehler machst, verstößt er dich nicht, sondern er hält dich im Arm. Der Vater bleibt treu, ja, eben auch wenn du stolperst. Du bist nicht alleine. Wenn du durch schwierige Zeiten gehst, ist der perfekte Vater dabei. Und wenn du seine Stimme hörst, dann geht halt die ganze Angst weg. Weil, ja, er halt die perfekten Worte immer zu dir sagt. Du bist geschaffen ihm ähnlich und trägst, ja, seine Würde mit. Und genauso, ja, wie ein perfekter Vater dich wirklich kennt und ja eine perfekte Beziehung mit dir hat, so ist es auch mit Gottes Beziehung zu uns, zumindest von seinem Teil, wie er es auslebt. Du bist geschaffen gottähnlich und du trägst Gottes Würde mit dir. Gott kennt dich wirklich in- und auswendig. Ja, ich habe heute mit Michi geredet, Psalm 139 bringt das gut auf den Punkt. Jeder Gedanke, jeder Wunsch, jede Sehnsucht ist Gott bekannt. Du bist geschaffen als Erbe Gottes und du darfst Gottes Gnade, seinen Frieden, seine Hoffnung, das darfst du in die Welt tragen. Du darfst in lebendiger, vertrauter Beziehung zu ihm leben. Du wirst angenommen, trotz Schuld und Sünde. Gott schenkt dir dann halt eben trotzdem Vergebung. Er ist treu zu dir. Stell dir vor, du bist Kind des vollkommenen, heiligen, liebevollen Gottes. Du bist ein Kind, geliebt, erwählt, gehalten. Ist das nicht wundervoll? Gott schafft den Menschen als sein Bild, ihm ähnlich. Er gibt dem Menschen eine ganz besondere Stellung dadurch. Der Mensch ist Repräsentant Gottes und er ist Kind Gottes. Hast du das schon begriffen? Hast du schon verstanden, was für einen riesengroßen Wert Gott in den Menschen und damit auch in dich legt? Ihr habt sicherlich schon mal davon gehört, wie die Pyramiden damals in Ägypten aussahen, als sie gerade frisch gebaut wurden. Sie wurden nämlich von außen mit Kalkstein verkleidet. Und somit schienen sie ganz weiß. Sie haben richtig geleuchtet und von Berichten her tat es fast sogar den Augen weh, da drauf zu schauen, vor allem wenn die Sonne drauf gestrahlt hat. Aber die Spitze, die war mit Gold verziert, ein ganz kleiner Teil oben. Und vielleicht kann man das ein bisschen übertragen, wenn ja diese Pyramide die Schöpfung ist. So ist der Mensch die Spitze der Schöpfung. Die Spitze gliedert sich schon in das gesamte Bild ein und gehört dazu. Und so ist auch der Mensch. So sind auch ja, du und ich Teil der Schöpfung. Aber Gott legt dort einen ganz besonderen Wert hinein. Und ja, so ist dieser goldene Anstrich der Spitze der Pyramide. So könnte man es vergleichen mit der Ebenbildlichkeit des Menschen. Gott, ja, verziert ja, dich und mich ja, mit dieser Ebenbildlichkeit. Ja, doch wenn wir unser Leben schauen, dann so scheint die Realität auf eine andere zu sein, oder? Wie sieht es aus, wenn du in dein Leben schaust? Ist da dieser goldene Glanz der Ebenbildlichkeit zu erkennen? Lebst du diese Identität als Repräsentant Gottes und Kind Gottes vollkommen aus? Lebst du in völliger Hingabe für diesen Auftrag, Gottes Herrschaft auszuüben? Kostest du den Wert dieser liebevollen Vater-Kind-Beziehung vollständig aus? Die Bibel zeigt durch eine Vielzahl an Geschichten, wie wir Menschen mit der Identität, die Gott in uns gibt, umgehen. Wir verwerfen die Identität. Wir sehen, dass der Mensch diese Identität verwirft direkt in 1. Mose Kapitel 3. Dort wird uns beschrieben, wie der Mensch gegen Gott rebelliert. Adam und Eva, sie essen entgegen von Gottes Gebot, von der verbotenen Frucht. Der Mensch missachtet Gottes Gebot und missachtet damit auch Gottes Heiligkeit. Der Mensch möchte selbst Gott sein und lädt sich mit seinen Handlungen gegen Gott auf. Der Mensch lehnt Gott ab und lehnt dadurch auch automatisch die Identität ab, die Gott den Menschen gibt. Ja, der Mensch möchte ja selber aktiv sein. Er möchte selber sein Leben in der Hand haben. Wie sieht es da in deinem Leben aus? Und ich habe ja vorbereitend dafür auch diese eine Frage in der stillen Zeit gestellt. In welchen Bereichen lehnst du die Autorität Gottes ab? Lehnst du die Autorität in deinem Leben grundsätzlich ab? Oder ja, vielleicht gibt es da Bereiche in deinem Leben, wo du die ja ein Stückweise zumindest ablehnst. Wessen Reich baust du? Ist es dein eigenes oder ist es Gottes Reich? Wofür investierst du deine Zeit? Wofür investierst du dein Geld? Lebst du für den König und lieben Vater oder rebellierst du gegen ihn? Ich denke, ja, wenn wir ehrlich mit uns sind, müssen wir feststellen, dass wir zumindest in Teilen ja genau das machen, was ich hier geschrieben habe. Punkt 2, wir verwerfen die Identität. Wir verwerfen Gottes Herrschaft, vielleicht nur in gewissen Teilen, vielleicht auch vollständig, verwerfen auch die Identität, die Gott uns gibt. Nehmen wir mal an, eine richtig schöne Vase würde unsere Identität verbildlichen. Es ist ein Geschenk, was wir bekommen haben. Und ja, so wie auch die Vase schön geformt ist, so ist auch unsere Identität wundervoll geformt. Und wie gehen wir jetzt mit dieser Vase um, die wir gerade geschenkt bekommen haben? Schätzen wir sie? Gebrauchen wir sie wirklich ja, schützend und wertschätzend? Oder schmeißen wir die einfach nur auf den Boden und ja, und entehren damit eigentlich das, was wir da bekommen haben? Müssen wir nicht zugeben, dass wir alle auch immer wieder so mit diesem Geschenk Gottes umgeben? Ist es nicht so, dass auch diese Worte aus Psalm 2, Vers 3 auch mit unserem Leben immer wieder übereinstimmen, wo es heißt, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke? Und hiermit ist auch die Herrschaft Gottes gemeint. Gelten die Worte, die dem Volk Israel in Jeremia 2, Vers 20 gelten, nicht auch uns immer wieder? Dort heißt es, denn von jeher hast du dein Joch zerbrochen, deine Stricke zerrissen und hast gesagt, ich will nicht dienen, denn auf jedem hohen Hügel und unter jedem grünen Baum hast du dich hingelegt als Hure. Wir wehren uns oft gegen Gott, den König und Vater. Wir möchten nicht in seinem Reich als Repräsentant leben und dienen und ja, betreiben geistliches Fremdgehen. Was sind die Folgen davon? Zum einen, eine Folge ist ja, der verworfene Sinn. Der Mensch sieht sich nicht mehr als Repräsentant Gottes und verliert damit den Auftrag, der sein Leben bestimmen sollte. So macht sich der Mensch eben auf der Suche nach Aufgaben und Tätigkeiten, die ihm ja irgendwie den Sinn wieder zurückholen sollen im Leben. Und so widmet sich der Mensch mit Leib und Seele seiner Arbeitsstelle, einem wohltätigen Dienst für die Gesellschaft, einer kunterbunten Ideologie und meint dadurch ja einen sinngebenden Auftrag im Leben zu haben, doch er scheitert. Ohne Gott gibt es keinen wirklich erfüllenden Auftrag. Wie der Prediger sagt in Prediger 1, Vers 2 und 8, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, so spricht der Prediger, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist Nichtigkeiten. Das Auge wird nicht satt zu sehen, das Ohr nicht voll vom Hören. Das ist eine Folge der verworfenen Identität. Zweitens, verworfene Beziehungen. Der Mensch sieht sich nicht mehr als Kind Gottes und verliert damit die Beziehung, die ihn glücklich macht und die ihn erfüllt machen sollte. So wird auch eben der Mensch, werden Adam und Eva aus dem Garten eben vertrieben. Diese Gemeinschaft mit Gott, ja, sie ist zerstört. Der Mensch verliert die Fähigkeit, mit Gott in Gemeinschaft zu treten und erlebt ja als Folge davon Einsamkeit. Der Mensch ist geschaffen für Gemeinschaft, doch nun erlebt er Verletzung, erlebt Verachtung, erlebt Mord. Kain bringt seinen Bruder Abel um. Vielleicht hast du noch niemanden umgebracht, aber Jakobus 3, Vers 9 trifft, denke ich, auch alle auf uns zu, wo es heißt, mit ihr, also der Zunge, fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Der gegen Gott rebellierende Mensch zerstört also nicht nur die Beziehung zu Gott, ja, sondern mit seiner Sünde zerstört er eben auch die Beziehung zu den Mitmenschen, zu denen, die uns eigentlich ja, lieb und wertvoll sind. Eine dritte Folge ist, der Mensch verliert seinen Selbstwert. Der Mensch verliert durch die Sünde die Identität, die aus der Ebenbildlichkeit hervorspringt und ist deshalb auf der Suche nach etwas, was ihm irgendwie wieder einen Wert gibt. Irgendwas, was ihn halt irgendwie wieder besonders macht. Und so klammert sich der Mensch an Dinge, die ihm irgendwie wieder einen Wert zusprechen sollen. Manche versuchen, ihre Identität in ihrem Job zu finden und sagen, ja, ich bin Anwalt und das macht mich jetzt wertvoll. Oder andere probieren es mit der Ideologie. Ich bin Klimakleber, das macht mich jetzt besonders und wertvoll. Andere über das Hobby, ich bin Motorradfahrer oder sonst was. Oder über das Aussehen, ich bin schön. Aber all das ist ein kümmerlicher Versuch, einen Hauch von der Identität wiederzugewinnen, die man in der Rebellion gegen Gott verloren hat. Das ist der Versuch, aus dem Scherbenhaufen der Vase ja, wieder eine Vase zu formen. All diese Dinge, womit der Mensch irgendwie versucht, seinen Wert zu bestimmen, sie enden spätestens mit dem Tod. Und was bleibt dann schlussendlich übrig? Was ist dann wirklich die Identität, wenn man stirbt, wenn man vor Gott steht? wer bist du dann? Sind wir dann nicht von uns aus einfach nur verlorene Sünder? Erkennst du dich in diesem Zustand wieder? Erkennst du, wie die Sünde das kaputt macht? Oder wie die Sünde das Kaputtsein dir viel eher eine Identität gibt, als die Identität, die in der Ebenbildlichkeit liegt? Wenn du sagst, ja, das bin ich, dann möchte ich dich ermutigen, auch jetzt auf den kommenden Punkt gut zu achten, denn Gott ermöglicht einen Neustart. Er ermöglicht dir, die Identität zurückzuerlangen, die du bisher verworfen hast. Gott tut das aber nicht unbedingt auf die Art und Weise, die wir erwarten würden. Gott gibt uns jetzt nicht einen Kleber und sagt, hier, setz die Stücke der Vase wieder zusammen, klebt die Bruchstücke zusammen. Nein, er ermöglicht einen Neustart durch eine Person, durch Jesus Christus. Nach einer Vielzahl von Gescheiterten, von unvollkommenen Rettern in der Geschichte des Volkes Israel, kommt schließlich Jesus, der Mann aus Nazareth, der verheißene Messias als König von Israel, oder besser gesagt als König von Gottes Reich, und lebt diese Identität der Ebenbildlichkeit in Perfektion aus. Er ist ja der eingeborene Sohn Gottes und auch gleichzeitig Gott selbst. Und ihr habt es gelesen, Psalm 2 redet prophetisch darüber, dass Jesus genau diese Titel hat. Er ist Herrscher, er ist König, aber er ist auch Sohn. In Kolosser 1, Vers 15 heißt es noch, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Also ganz direkt gesagt, er ist dieses Bild. Er ist dieses Bild, was wir nicht schaffen, aufrechtzuerhalten. Jesus, ja, er präsentiert in Perfektion Gottes Königreich in Demut auf der Erde. Und ja, er lebte in dieser perfekten Beziehung mit Gott, dem Vater, auch als er hier auf der Erde war. Er verkündigte das Wesen von Gottes Reich, er verkündigte das Wesen von Gott selbst. Er übte Gerechtigkeit aus, er übte Liebe aus, er übte Wahrheit aus. Er lebte in diesem anhaltenden Gebet mit Gott, dem Vater. Jesus lebte diese Identität aus, von der wir hier in 1. Mose 1, Vers 26 lesen. Er ist ja wie eine neue, perfekte und noch viel schönere, großartige Vase. Doch was nützt das jetzt, wenn Christus das erfüllt, aber ich bin doch immer noch dieser Scherbenhaufen, oder? Gott hat entschieden, im Rahmen des neuen Bundes denen die Identität Christi zuzusprechen, die im Glauben dies annehmen. Du bist aufgefordert, deine Hoffnung allein auf das Werk Christi zu setzen. Gott verheißt, dass im Blick auf Christus, auf sein perfektes Leben, auf die Erfüllung dieser Identität, im Blick auf sein Opfer am Kreuz, im Blick auf die Auferstehung, dass dann diese Identität Christi als perfekter Repräsentant und Sohn Gottes auch dir gilt. Mehrere Bibelstellen bestätigen das. Zum Beispiel Epheser 4, Vers 24. Ihr dagegen werdet im Geist und im Denken erneuert, da ihr den neuen Menschen angezogen habt, den Gott nach seinem Bild erschuf und der von wirklicher Gerechtigkeit und Heiligkeit bestimmt ist. Oder auch Kolosser 3, Vers 10. Ihr seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. So entspricht ihr immer mehr dem Bild, dass der Schöpfer schon in euch sieht. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Dann letzte Stelle, Römer 8, Vers 29. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Ist das nicht herrlich? Nimm es im Glauben an und sag, meine Identität ist in Christus. Er hat das ausgelebt, zu dem auch ich berufen bin. Und weil er nun herrscht, darf ich mitherrschen. Weil er Sohn ist, darf ich auch Sohn sein. Weil er das Bild des lebendigen Gottes ist, darf ich auch leben nach seinem Bild ihm ähnlich. Wenn du diese Identität im Glauben an Jesus Christus wiedererlangt hast, was hat das dann für konkrete Auswirkungen auf dein Leben? Erstens, kein Selbstmitleid. In der Identität, die Gott dir und mir gibt, bleibt kein Platz für Selbstmitleid. Wir Menschen neigen schon oft dazu, uns ja irgendwo wertlos zu sehen. Niemand versteht mich wirklich, niemand beachtet mich. Ich habe nichts, was mich irgendwie besonders macht, und in gewissen Teilen stimmt das vielleicht auch irgendwo, dass wir vielleicht weniger können als andere, aber darum geht es nicht. Das sind alles Dinge, die wir dann zu uns selbst sagen, und weil wir auf das Ich schauen. Doch wir sind aufgefordert, unseren Blick nicht auf unser Ich zu setzen, sondern eben auf das Bild Gottes. Das ja, Selbstmitleid schaut auf das Ich. Das Bewusstsein, Gottes Bild geschaffen zu sein, schaut auf Gott. Und daher die Aufforderung, richte auch deinen Blick auf Gott und ja, seine Liebe zu dir. Denn dann wirst du nicht mehr, ja, dann wirst du nicht mehr um dein Mitleid kreisen, sondern von ja, der Liebe getragen sein. Zweitens, zweite Folge, kein Stolz. In der Identität, die Gott dir gibt, und bleibt eben kein Platz für Selbsterhöhung. Wer alles empfangen hat, der kann sich selber nichts zuschreiben. Die Identität, die Gott dir gibt, Kind Gottes, Erbe, geliebter Repräsentant, das ist alles geschenkt, nicht verdient. Selbsterhöhung lebt, wie auch bei dem Selbstmitleid, vom Vergleich. Aber die göttliche Identität, die lebt aus Gnade. 1. Korinther 4, Vers 7 sagt, was hast denn du, was du nicht empfangen hast? Und so ist halt eben alles, was wir haben, auch diese Identität, ein Geschenk von Gott empfangen. Du bist wertvoll, nicht weil du selbst groß bist, sondern weil er, weil Gott groß ist. Gott erhebt uns in Liebe und Demut, um in seinem Reich zu herrschen, nicht um eine Revolte voller Stolz und Egoismus ja, durchzuführen. Eine dritte Folge ist, dass wir ein Ziel haben. In der Identität, die Gott dir und mir gibt, haben wir ein klares Ziel für unser Leben. Wir sind berufen, eben entsprechend dieser Identität zu leben, mit dem klaren Ziel, Gottes Königsherrschaft zu repräsentieren und in dieser Beziehung mit Gott zu leben als sein Kind. Darin dürfen wir einen Sinn finden, der wirklich erfüllt. Unser Fleisch hindert uns leider immer wieder daran, diese Identität wirklich auszuleben. Doch wir dürfen erleben, wie Gott ja Stück für Stück die Kraft gibt, ja, diese übrig gebliebenen Scherben loszuwerden, indem wir ja unsere Gedanken und Taten in Christus gefangen nehmen. Und ich möchte auch hier dich dazu auffordern, dein Leben diesem Ziel zu widmen. Und ja, die Frage des Lebens, was soll ich tun, was soll ich machen, was soll ich nicht tun, durch die Linse der Identität zu betrachten. Ein viertes Ziel ist Hoffnung. In der Identität, die Gott dir und mir gibt, haben wir die feste Zuversicht auf eine endgültige, vollkommene Rettung. In Offenbarung 22, Vers 3 bis 5, da wird so gut deutlich, wie sich diese Aspekte des Mitherrschens und der Beziehung zu Gott in Ewigkeit zu Perfektion kommen wird. Dort heißt es, Offenbarung 22, Vers 3 bis 5, und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihrer Stirn sein. Und Nacht wird nicht mehr sein, und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Abschließend habe ich noch ein Beispiel mitgebracht als eben Ermutigung, die Identität im Ebenbild Gottes im Glauben anzunehmen. Und zwar berichtet Tim Keller auf einer Konferenz von einer Frau, die auf ihn zugekommen ist. Und diese Frau hat in ihrem Leben 5 Identitäten gehabt. Als kleines Mädchen war sie aufgewachsen in einer sehr konservativen Gemeinde und dachte gut von sich, weil sie annahm, dass sie ein sehr moralisches Leben lebte. Und sie gab sich auch wirklich Mühe und war da wohl auch echt gut bei, wirklich moralisch perfekt zu sein. Doch sie merkte, wie sich hier eine Selbstgerechtigkeit aufbaute, wie sie ja, so ein Pharisäertum in sich entwickelte. Und nach viel Druck verließ sie die Kirche. Dann fing sie an, Männer zu daten. Sie fand es echt toll, dass dann jemand ihr, ja, jemand sie zu lieben, das schien, dass jemand sie liebt. You are nobody till someone loves you. Das hat sie so ziemlich ausgelebt und ja, sie fand sich wertvoll, wenn der eine oder andere Mann ihr irgendwie Liebe oder irgendwie Wertschätzung entgegengebracht hat. Doch das führte eben dazu, dass sie sich an Männer klammerte und ja, in Beziehungen kam, die eigentlich schlecht für sie waren, teilweise sogar gewalttätige Beziehungen. Doch sie dachte halt, ja, sie ist wertlos, solange sie niemand liebt. Irgendwann wollte eine Freundin ihr dann aus der Misere raushelfen und sagte, ja, du musst endlich frei sein, du kannst nicht deine Identität in jemand anderem suchen, du musst dich selbst verwirklichen, du musst etwas haben, wo du selbst drauf stolz sein kannst, du brauchst eine Karriere. Und so ließ sie sich fortbilden und ihre Karriere nahm Schwung auf. Doch am Ende, nach einiger Zeit, stellte sie fest, dass sie sich genauso zerstört, genauso am Boden befindet, so wie sie sich gefühlt hatte, wenn es mit einem der Männer zu Ende ging. Zunächst fand sie die Arbeit erfüllend. Sie dachte, ja, jetzt bin ich eine erfolgreiche Businessfrau, aber das war nicht anhaltend. Die Karriere hat sie aufgebraucht und hat sich am Ende wieder genauso wertlos gefühlt. Und dann kam jemand vorbei und hat ihr gesagt, ja, du musst dich um Menschen kümmern, ist doch klar, dass es bisher nicht geklappt hat. Du musst Menschen helfen, das wird dir einen Sinn geben, das wird dich glücklich machen. Und sie wurde aktiv für alle möglichen wohltätigen Zwecke. Sie begann Ehrenamt zu leisten, sie arbeitete mit Frauen in Gefängnissen, sie kümmerte sich um Arme und dachte, ja, jetzt passiert es endlich. Aber auch das erschöpfte sie nur noch mehr. Schließlich sagte sie eben zu diesem Tinkkeller, zunächst dachte ich sei jemand, weil ich moralisch handelte. Dann dachte ich sei jemand, weil ich hübsch war. Dann dachte ich sei jemand, weil ich erfolgreich war. Dann dachte ich sei jemand, weil ich helfend war. Doch dann hörte ich das Evangelium verstand. Ich versuche die ganze Zeit, mich selbst zu retten. Diese Identitäten funktionieren nicht. Und sie übergab ihr Leben Christus und sagte, Gott liebt mich aufgrund dessen, was Christus getan hat und nicht, was ich getan habe. Und jede andere Identität basiert auf Leistung und auf ihrem Eigentum. Und nach all den Hoch und Tiefs durfte sie erleben, schließlich Ruhe und Identität in Gott zu finden. Ein Christ zu sein bedeutet nicht Selbsterlösung oder Selbstverwirklichung zu betreiben und dann dadurch irgendwie ein Selbstbewusstsein zu erlangen. Es ist vielmehr Selbstopferung, Selbstaufopferung. Du verlierst dich selbst, um deine Identität durch Christus wieder neu zu finden. Du erarbeitest dir nicht deinen eigenen Wert, du erhältst ihn in Christus. Und dann kann das Und dann kannst du zu dem werden, ja, wenn du in Christus bist, wozu du eigentlich bestimmt bist, zu leben als Ebenbild Gottes in Ewigkeit. Wer bist du? Was macht dich besonders? Was macht dich wertvoll? Gott hat dich in seinem Bild erschaffen, ihm ähnlich. Und ich hoffe, es ist ja, klar geworden auch durch dieses Thema und ich möchte noch einmal dazu auffordern, sieh deinen Wert in dieser Identität, die Gott dir gibt als Repräsentant, als Kind Gottes und lebe anschließend in dieser Identität. Amen.